my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Ihr hört Fokus Südwest, das halbstündige Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die heutige Ausgabe am Donnerstag, den 12. März 2015, wird von Radio Dreieckland aus Freiburg produziert. Am Mikrofon begrüßt euch Mathieu mit folgenden Themen. Maximal 8 Stunden nach Todeseintritt war eine umfängliche Ermittlung beendet. Die 10. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im Landtag von Baden-Württemberg befasste sich am Montag mit dem seltsamen Tod des Nazi-Aussteigers Florian H. im Jahr 2013. Politisch gewollt, dann gebaut und danach geplant. Das Neueste von Stuttgart 21. Und die Verschärfungen der EU-Düngeverordnung und das Nord-Süd-Gefälle der Wasserqualität in Deutschland. Am Montag tagte der NSU-Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtags in seiner 10. Sitzung. Wie schon vergangene Woche ging es um die Aufklärung des Todes des Nazi-Aussteigers Florian H. im Jahr 2013 und der merkwürdig schnellen Beendigung der Ermittlungen in diesem Fall. Kollege Michel war wieder bei der öffentlichen Sitzung anwesend, bei welcher auch Tonaufnahmen möglich waren. Im Folgenden hört ihr seinen Bericht von dieser Sitzung, begleitet von Aussagen der Parteienvertreter. Für die schlechte Tonqualität der Aufnahmen bitten wir die Hörerinnen und Hörer im Voraus um Entschuldigung.
Wenn man die Todesermittlungen am Todestag abgewürgt sieht, schon um 17 Uhr, dann stellt sich die Frage, was ist denn das für ein Zufall? Gegen 17 Uhr am 16.09.2013 sollte der im Aussteigerprogramm Big Rex geführte Ex-Neonazi Florian H. gegenüber Beamten der Ermittlungsgruppe Umfeld in der Nähe seiner neuen Ausbildungsstätte in Gerhard Stetten zu seinen Hinweisen auf die Verwicklung von Nazi-Gruppen aus Ludwigsburg bis Heilbronn in die Tötung der Polizistin Michelle Kiesewetter aussagen. Nahezu zeitgleich beendete jedoch schon ein Anruf bei Oberstaatsanwalt Biel von der ersten politischen Abteilung der Staatsanwalt Stuttgart jegliche Ermittlungen außerhalb der Selbsttötungshypothese von Florian H. an diesem Tag. Biel weilte zusammen mit dem sachbearbeitenden Brandermittler Korke der Obduktion von Florian H. bei. Diese begann um 16 Uhr und wurde erst um 17.30 Uhr abgeschlossen. Ob Biel zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass im Mageninhalt in Auflösung befindliche Gelatine von Medikamentenkapseln aufgefunden wurde, war ihm vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht mehr erinnerlich am Montag, den 9.3. Für ihn ist dies aber unerheblich, da durch das mündliche vom Ermittler Korke übermittelte Gutachten der Kriminaltechnischen Instituts feststand, dass eine Innenraumexplosion mit anschließendem Brand vermutlich keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden liefern würde. Um 9 Uhr morgens war es, als dieses Auto in Brand kam und ein Zeuge es gesehen hat, der sich 40 Sekunden lang auf dem Wagen zubewegte. Der Oberstaatsanwalt verweigerte auf Grundlage dieser vagen mündlichen Aussagen dem Leiter der gebildeten Ermittlungsgruppe weitere strafprozessuale Maßnahmen, wie die Auswertung des im Brandschutt gefundenen Laptops oder die Rekonstruktion der letzten Kommunikation, zum Beispiel durch eine Funkzellenabfrage. Auch die Durchsuchung der Räume von Florian H., wo unter anderem eine Waffe gefunden werden hätte können von Heckler und Koch zur Lebensversicherung gegen seine alten Nazi-Kumpels, so Florian H. gegenüber der Familie Familie. Diese Untersuchungen waren zumindest vom Landeskriminalamt am Todestag von Florian Heilig angeregt worden. Nicht einmal also 8 Stunden nach seinem qualvollen Tod sah der Oberstaatsanwalt Biel keinerlei Anhaltspunkte mehr für ein Fremdverschulden am Tod von Florian H. Unverzüglich will auch der Sachbearbeiter Korke, der es am Tag nicht einmal für nötig ansah, den Wagen auf Zündmittel oder die Umgebung auf die fehlenden Schlüsselbund von Florian H. abzusuchen, die Verschrotterfirma informiert haben. Nur dank der Familienintervention blieb so das Auto, in dem unter anderem auch das Handy zwischen den Sitzen sich befand, erhalten. Wie bewerten nun die Obleiter der Parteien des Landtags von Baden-Württemberb den Tag mit 7 Aussagen von 2 Staatsanwälten, 4 Polizisten und einem Chemiker? Und das hört ihr jetzt bei Radio Dreieckland. Wir fangen an mit dem Obmann der CDU, Prüfer.
Also da waren wir noch mitten in den, was sich jetzt rauskristallisiert, da waren wir noch mitten in den Befragten sind es doch, dass es doch immer wahrscheinlich erscheint, dass es sich beim Tod von Florian Heilig tatsächlich um einen Suizid handelt. Es haben sich keine Anhaltspunkte dahingehend erhärtet, dass er von einem Dritten ermordet worden wäre.
Soweit der Obmann der CDU. Allerdings, dieses Ergebnis warf nicht nur Fragen auf für den CDU-Obmann, sondern für eine Reihe. Ihr hört jetzt in der Folge die Aussagen gegengeschnitten. Der grüne Vertreter Filius, der SPD-Vertreter Sakellarius, 2-mal gegengeschnitten und zum Schluss auch nochmal den Vertreter der FDP, Herrn Goll.
Aus dieser heutigen Beweisaufnahme an Erkenntnissen gezogen habe, kann ich zunächst einmal festhalten, dass leider nicht das Ganze gesehen worden ist, sondern dass hier in einem Schubladendenken vorgegangen worden ist. Nämlich einmal die Kontakte Richtung NSU und auch die entsprechenden Anhaltspunkte, so möchte ich es einfach mal benennen, über das LKA und dann die jeweilige weitere Tätigkeit, nämlich jetzt hier wegen des Todes, des Ermittlungsverfahrens, das hier sehr streng getrennt worden ist. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil tatsächlich ja massive Anknüpfungspunkte vorgelegen haben, dass hier möglicherweise ein Bezug dargestellt ist.
Also wir haben heute jedenfalls eine gründliche Lehrstunde bekommen, was die Zuständigkeiten angeht. Zuständigkeiten von Polizei, Zuständigkeit von Staatsanwaltschaft, Zuständigkeit von Generalbundesanwaltschaft. Und insofern war es ja schon mal wichtig zu sehen, wie diese unterschiedlichen Systeme unabhängig voneinander arbeiten und wer dann jeweils begründet, warum er nicht zuständig ist.
Überhaupt nicht abgeklärt ist der Bereich, dass hier tatsächlich ein starkes Bedrohungspotenzial vorgelegen hat und hier Florian Heilig dann letztendlich keinen anderen Weg mehr für sich dann halt gesehen hat. Ich halte diese Vorgehensweise auch von der Staatsanwaltschaft und auch von der Polizei, wie ich sie hier heute erlebt habe, sage ich zumindest von der Zeit her, für relativ ungewöhnlich, wie schnell dann doch Ermittlungen dann auch zu einem Ergebnis dann halt schon führen und sagen, hier liegt kein Fremdverschulden dann halt vor. 3 Stunden ist also hier nicht ein großer Zeitraum, wenn man das auch von anderen Verfahren her kennt. Und dann hat man auch den Eindruck gehabt, die Polizei sagt, die Staatsanwaltschaft sollte mehr Anhaltspunkte liefern und umgekehrt hat wiederum die Staatsanwaltschaft gesagt, ich habe keine Informationen dann halt auch erhalten.
Wo ich ein bisschen die Gründlichkeit vermisst habe, war, dass wir in den heutigen Zeiten bei der Frage, ob ein solches Laptop in einem Fahrzeug von jemandem, der verbrannt wurde, dass man dem nicht nachgegangen ist. Also da muss ich sagen, das verstehe ich nicht. Das Ding ist womöglich noch funktionsfähig und ich bin halt froh, dass wir inzwischen dieses Laptop hoffentlich bekommen über den Weg des Ausschussvorsitzenden. Und dann wird es natürlich spannend, ja? Denn ein solches Laptop, was noch im Betrieb ist, wo durch die Hitze noch unbeschädigt ist, das ist ja ein Fundus womöglich an Informationen, der verifizieren kann, aber da auch falsifizieren kann.
Gut, ja, man kann anknüpfen an die letzte Woche. Es hat sich im Grunde genommen auch tatsächlich auch für mich weiter erhärtet, dass wahrscheinlich keine Fremdeinwirkung im Spiel war. Allerdings wurde das atemberaubend schnell festgestellt, innerhalb eines einzigen Tages. Also da staunt man sozusagen. Auch der andere Eindruck von der letzten Woche hat sich verstärkt, nämlich dass der junge Mann in die Enge getrieben wurde, sich in die Enge getrieben gefühlt hat, weil er offensichtlich sich gefürchtet hat vor der Aussage bei der Polizei. Und vor dieser Aussage hat er sich gefürchtet, weil man vermuten darf, dass er von seinen früheren Freunden unter Druck gesetzt wurde. Dass aber auf keiner Ebene dem nachgegangen wurde, in einer für mich angemessenen Weise, das ist natürlich ein völlig unbefriedigender Befund, das muss man auch mal deutlich sagen. Man hätte natürlich sagen können, es sind Anhaltspunkte da. Es war die Vernehmung bei der Polizei am Nachmittag um 17 Uhr. Es war die Aussage der Eltern, dass er sagt, wenn ich auspacke, ist mein Leben nicht mehr sicher. Da frage ich schon, wie viele Anhaltspunkte braucht man eigentlich, um diesen Dingen mal ein bisschen nachzugehen. Und wenn man ihnen nachgegangen wäre, hätten wir halt möglicherweise aktuelle Daten, denn wenn überhaupt der Handy auftaucht, wir haben es ja noch nicht gesehen. Wer glaubt denn, dass Verbindungsdaten noch nach anderthalb Jahren gespeichert sind? Aber jetzt wissen wir zum Beispiel, dass am Sonntag um 17 Uhr jemand angerufen hat, aber wer es war, wissen wir nicht. Also es ist natürlich alles andere als befriedigend abgelaufen.
Soweit die vier Obleute der Parteien im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gestern Abend so um 8:30 ungefähr, oder war es 7:30? 7:30 ungefähr, nach einem 9-stündigen Arbeitstag mit, wie gesagt, 7 Aussagen von 2 Staatsanwälten, 4 Polizisten und einem chemischen Sachverständigen, der die Entzündungswege und das verwendete Brennmittel begutachtet hatte. Am Freitag geht es dann weiter, da werden dann die Kriminalbeamten des Landeskriminalamtes in öffentlicher Sitzung und die verschobenen medizinischen Gutachter zu Wort kommen. Der Ausschuss selbst hat keine Ermittler an seiner Seite, 2 Richter, 1 Staatsanwalt. Ihr habt jetzt aus diesem Überblick schon gesehen, ein sehr interessanter Vorgang der Staatsanwaltschaft in Stuttgart, 3 Stunden nach Beginn der konkreten Ermittlungen, mitten in der Obduktion schon festzustellen. Es ist keinerlei Anhaltspunkte für Fremdverschulden. Selbsttötung ist das einzig Denkbare und Mögliche. Deshalb keine weiteren Untersuchungen zu veranlassen. Soweit die Todesumstände zu Florian Heilig, ein aus der Nazi-Szene ausgeschiedener Hinweisgeber zu möglichen Verquickungen der baden-württembergischen Nazi-Szene in die Tötung der Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter.
Kollege Michel berichtete von der 10. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses im baden-württembergischen Landtag. Die Bahn hat nun das Okay für die Anbindung des Stuttgarter Bahnhofsneubaus Stuttgart 21 an den Flughafen, aber noch kein Planfeststellungsverfahren. Auch beim Brandschutz, wo die Probleme einfach ausgeklammert bzw. in die Ausführungsdetails verschoben werden, erinnert es übel an die Brandschutzprobleme bei einer bekannten Flughafenbaustelle in Berlin. Davon und von einer eher milden Geldstrafe für den ehemaligen Leiter der Stuttgarter Polizei berichtet der Pressesprecher der Stuttgarter Parkschützer und Parkschützerinnen Matthias von Herrmann im Gespräch mit Kollege Jan.
Die Bahn hat jetzt nun die Verbindung zum Flughafen durch. Ist damit jetzt auch Stuttgart 21 für die Bahn eine entschiedene Sache?
Die Bahn hat überhaupt nichts durch. Es haben sich lediglich die Projektpartner jetzt auf eine andere Variante geeinigt, die jetzt als nächstes in die Planfeststellung gehen müsste dann. In diesem ganzen Bereich Filterabschnitt, Flughafenanbindung ist bis heute überhaupt nichts gelöst. Seit 20 Jahren wird da rumgeplant. Seit 2001 liegen Pläne vor, die bis heute nicht genehmigungsfähig sind. Und jetzt versuchen eben die verzweifelten Projektpartner Stadt, Land, Flughafen und Region da irgendwie irgendwas noch hinzubiegen und hinzudeichseln in irgendwelchen anderen Varianten, die genauso riesige Probleme haben, die genauso die S-Bahn im Großraum Stuttgart aus dem Takt bringen würden. Hier rächt sich jetzt, dass man eben von vornherein nicht überlegt hat, was wollen wir, sondern einfach mal drauf losgeplant hat und eben die Bedingung war, der Flughafen muss irgendwie angebunden werden, aber egal wie.
Ja, vielleicht bin ich hier eigentlich irgendwie naiv. Bei mir kommt es eigentlich irgendwie so, dass man sich was überlegt, was plant, was durchrechnet und dann mit dem Bau beginnt. Nun hat man anscheinend dann in Stuttgart gerade umgekehrt gemacht.
Genau, bei Stuttgart 21 war die Bedingung von vornherein eine politische Bedingung, nämlich der Bahnhof muss unterirdisch werden und der Flughafen muss irgendwie auch noch angebunden werden. Ob das verkehrlich erstens Sinn macht und zweitens sinnvoll funktioniert, hat man sich nicht gedacht. Das hat man dann dem Architekten überlassen. Auch der Architekt ist kein Verkehrsplaner und als dann so die groben Planungen schon so weit fortgeschritten waren, dass man ohne Gesichtsverlust da nicht mehr unbedingt rauskommen wollte und ja auch Stuttgart 21 als Tunnelprojekt politisch durchaus vorangetrieben werden sollte, ja, im Sinne von, wir haben so viel allen anderen Bundesländern gegeben, jetzt kriegen wir auch endlich mal wieder Geld. Völlig ohne Sinn und Verstand und vor allem ohne verkehrliche Perspektive dieses Projekt bis heute ja vorangetrieben wird. Jetzt rächt sich eben genau diese Vorgehensweise, dass man sich im Gegensatz zum Beispiel zur Schweiz eben nicht vorher überlegt, wie viele Personen will ich in welcher Zeit von wo nach wo transportieren, wie hoch ist überhaupt die Anforderung an Personenaufkommen, was ist die Nachfrage, welche Taktzyklen will ich denn einhalten? Also will ich zum Beispiel, dass von Stuttgart zum Flughafen alle 10 Minuten irgendwie eine Verbindung, eine schnelle Verbindung existiert? Oder will ich, dass alle 2 Stunden mal ein ICE am Flughafen hält, was die Planung momentan ist? Will ich, dass es einen Halbstundentakt nach Ulm gibt oder vielleicht sogar einen Viertelstundentakt? Oder will ich einfach nur irgendwie möglichst schnell in Ulm sein, aber wie oft am Tag ist eigentlich irrelevant? Das sind Überlegungen, die man sich vorher machen muss, bevor man Planungen für eine Infrastruktur beginnt und erst recht, bevor man so eine Baumaßnahmen für solche Infrastruktur beginnt.
Nun gibt es ja auch andere Entwicklungen rund um Stuttgart 21. Da einerseits wird immer noch über Brandschutz diskutiert. Das zweite ist, dass ein Polizist jetzt doch eine Strafe bekommen hat. Kannst du zu einem der Themen oder zu beidem was sagen?
Ja, der ehemalige Polizeipräsident Siegfried Stumpf aus Stuttgart hat jetzt einen Strafbefehl bekommen über 120 Tagessätze, a 130 Euro. Das macht in der Summe 15.600 Euro Strafe dafür, dass er am Schwarzen Donnerstag, also bei diesem brutalen Polizeieinsatz im Herbst 2010, sozusagen nicht aufgepasst hat, dass die Wasserwerfer so brutal vorgehen, wie sie dann vorgegangen sind. Also es wird ihm vorgeworfen, fahrlässige Körperverletzung im Amt. Und dafür hat er jetzt diesen Strafbefehl über 15.600 Euro bekommen. Das klingt zunächst mal viel, wenn man sich aber anschaut, wie viel da passiert ist und was er da alles an Vorschriften oder auch an gesunden Menschenverstand hat vermissen lassen, dann ist das eine sehr milde Strafe. Wir haben es hier mit über 400 Verletzten durch Schlagstock- und Pfefferspray-Einsatz zu tun. Wir haben es mit an die 100 Verletzten durch Wasserwerfereinsatz zu tun. Ein Mann ist ja fast erblindet. Das ging ja um die Welt als Information. Dietrich Wagner ist weitgehend erblindet durch Wasserwerfereinsatz, weil er am Auge getroffen wurde. Andere Verletzte wurden auch am Auge getroffen und haben bis heute bleibende Schäden. Für all dieses Leid, das hier ausgegangen ist von diesem Schwarzen Donnerstag, soll jetzt Siegfried Stumpf mit 15.000 Euro Strafe davonkommen. Und vor allem eben, wenn man sich das auch nochmal im Verhältnis anschaut, wie Stuttgart 21 Gegner wegen Lappalien zu hohen Strafen verurteilt werden, sei es wegen eines angeblichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, 4.000 Euro, da ist jetzt sieht man sehr schnell, dass 15.000 Euro Strafbefehl oder Strafe, wenn er sie denn annimmt, wirklich eine Lappalie sind im Vergleich zu dem, für was er sich verantworten muss.
Wobei sich ja die hohe Summe zum Teil daraus einfach ergibt, dass er wohl ein relativ verdienender Beamter ist. Das wird ja nach Tagessätzen gerechnet und wenn jemand viel verdient, dann hat er auch eine etwas höhere Strafe.
Die Höhe der Tagessätze ja, aber nicht die Anzahl der Tagessätze.
Nee, das ist klar. Aber ja,
und es geht hier auch um die Anzahl der Tagessätze.
Ja, aber wenn man sagt, 15.000 klingt das relativ viel. Man muss eben auch sehen, dass es an seinem guten Einkommen auch liegt, dass es etwas höher ist.
Einer bezahlten Beamten hier in Baden-Württemberg ist jetzt in Pension, natürlich auch angemessen dessen, ist es nicht viel. Also man darf das jetzt nicht mit Geringverdienern oder Hartz-IV-Empfängern vergleichen, sondern der Mann kriegt sowieso schon viel Kohle, um das mal lapidar zu sagen. Und davon muss er jetzt ein bisschen was abgeben. 400 Leute sind hier verletzt worden, einige am Auge schwer und an anderen Körperteilen werden ja auch Rippenbrüche und schwere Prellungen im Kopfbereich und so. Also da sind schon wirklich schwere Verletzungen passiert. Dieser Mann stand im Schlossgarten, hat es gesehen, wie der Wasserstrahl die Leute getroffen hat und hat nichts dagegen unternommen. Der andere Bereich, das ist Brandschutz, hast du angesprochen. Der Brandschutz bei Stuttgart 21 ist bis heute überhaupt nicht geklärt. Wir müssen inzwischen so weit gehen, dass wir sagen, er ist durchgefallen. Der Brandschutz ist nicht vorhanden, ist ungenügend. Im Grunde 6 Sätzen. Hintergrund ist für diese neue Diskussion, dass jetzt beim Eisenbahnbundesamt neue Unterlagen vorliegen und das Eisenbahnbundesamt sagt, es würde jetzt bald zu einer Entscheidung kommen und die Unterlagen seien genehmigungsfähig. Und wenn wir uns diese Unterlagen genauer anschauen, sind sie eben genau nicht genehmigungsfähig, weil zum Beispiel die Bahn mit völlig falschen Personenzahlen rechnet, die da von einem Bahnsteig zu evakuieren wären. Die Bahn rechnet einfach mit 50% weniger Personen, als man da annehmen müsste, für den Maximalfall. Und wir müssen uns dabei ins Gedächtnis rufen, ein Brandschutz muss auch am Tag vor Weihnachten funktionieren, der muss auch am ersten Ferientag der Sommerferien funktionieren. Der darf nicht nur in der unausgelasteten Zeit, wenn die Bahn mit halben Zügen rechnet, funktionieren. Und genau diesen Fall schließt die Bahn schon gar nicht in ihren Betrachtungen ein. Deswegen, mal abgesehen davon, dass es nicht vorschriftenkonform ist, es ist auch einfach vorbei an der Realität und an den Bedingungen. Ich könnte jetzt noch viele Beispiele aufzählen aus den Akten, wo die Bahn zum einen gegen Vorschriften verstößt, aber eben auch dieses Brandschutzkonzept, wenn man sich dann genauer anschaut, von vorne bis hinten nicht funktioniert und ganz oft Entscheidungen in die sogenannte Ausführungsplanung verschoben werden. Das heißt, man verschiebt die Probleme in die Zukunft, obwohl man genau weiß, dass sie grundsätzlich nicht lösbar sind. In der Ausführungsplanung, da geht es eigentlich darum, soll die Türklinke rot oder grün sein und sollen die Fußleisten gelb oder blau sein. Aber da geht es nicht mehr darum, ist der Brandschutz grundsätzlich gewährleistet. Die Bahn will jetzt aber diese Brandschutzfragen in diese Ausführungsplanung verschieben, um mal wieder Zeit zu gewinnen. Und wenn dann die Ausführungsplanung soweit ist, dann wird niemand mehr fragen, ja Moment, ist der Brandschutz eigentlich grundsätzlich gewährleistet, sondern dann heißt ja, da wurde ja damals ein Haken dran gemacht an den Brandschutz, also wird er schon funktionieren. Und dann sind wir genau in dem gleichen Desaster wie beim Großflughafen in Berlin, dass der Brandschutz eben nicht funktioniert und es massive Verzögerungen, massive Kostensteigerungen gibt, weil man es eben sozusagen verschoben hat, das Problem. Aber man hätte es wissen können, man weiß es nämlich genau jetzt. Und jetzt deswegen sind Land und Stadt jetzt gefordert, dieses Projekt jetzt zu stoppen, weil der Brandschutz ganz offensichtlich auch nach so vielen Jahren Planung nicht funktioniert für diesen Tunnelbahnhof.
Soweit Matthias von Herrmann, Pressesprecher der Stuttgarter Parkschützer und Parkschützerinnen im Gespräch mit Kollege Jan. Der Bauer tränkt das liebe Vieh und die Wiese in Gülle. Die Düngeverordnung der EU soll es richten. Hält sie, was sie verspricht, oder haben die Bauern im Schwarzwald recht, die letztens gegenüber Radio Dreieckland behaupteten, hier sei es nicht so schlimm mit der Überdüngung und die Düngeverordnung könnte hier locker gehandhabt werden? Kollege Konrad sprach mit Niklaus Geiler vom Arbeitskreis Wasser über die Verschärfung der EU-Düngeverordnung und darüber, ob das Wasser im Südwesten Deutschlands tatsächlich weniger mit Dünger belastet ist als im Norden. Zunächst erklärt Niklaus Geiler, wie es zur starken Belastung des Wassers mit Nitrat kommt.
Weil wir fast alle viel zu viel Fleisch essen, gibt es natürlich auch gewaltig viel Gülle. Und die Gülle, um die geht es im Moment in der Düngeverordnung, die soll verschärft werden, um eben zu gewährleisten, dass weniger Stickstoffverbindungen ins Grundwasser und damit ins Trinkwasser kommen.
Damit haben natürlich einige Leute Probleme. Das heißt, die Bauern, die haben viel zu viel Gülle zum Teil und die müssen sie loswerden. Das ist ja praktisch irgendwie biologischer Schadstoff vielleicht, aber die Menge macht das Gift. Bin ich da auch wieder richtig?
Das ist völlig richtig, wobei weil wir in Baden-Württemberg noch relativ gut dastehen, weil wir nicht in der Form die Massentierhaltung haben, um die es vor allem in Norddeutschland und in Ostdeutschland geht. Und dort haben wir gewaltige Gülleüberschüsse, die dazu führen, dass viel zu viel Gülle aufgebracht wird und gerade in Norddeutschland viele Wasserwerke völlig verzweifelt sind, weil in den letzten Jahren die Nitratkonzentrationen im Grundwasser wieder ansteigen. Die Wasserwerke dort haben in Kooperation mit der Landwirtschaft die letzten 20 Jahre geschafft, dass die Nitratkonzentrationen abgesunken sind. Jetzt haben wir leider wieder die Trendumkehr, was eben an der zunehmenden Massentierhaltung liegt, an der Gülle, aber was auch daran liegt, dass immer mehr Energiepflanzen, sprich Mais, angebaut worden ist und die Substrate, die in der Biogasanlage übrig bleiben, sind vergleichbar mit der Gülle, enthalten auch viel Stickstoff und wenn dann zu viel Substrate aus einer Biogasanlage noch zusätzlich zur Gülle aufgebracht werden, dann ist sozusagen alles zu spät.
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir so eine Art Nord-Süd-Gefälle, im Norden schlecht, im Süden gut. Und ich habe ja in der letzten Woche hier Benjamin Fiebig vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband interviewt und der hat halt eben hier vor allen Dingen eins erklärt, im Schwarzwald haben wir nicht so viele Probleme, wir haben vor allen Dingen Probleme mit der Europäischen Union, die uns ganz einfach hier eine Gülleverordnung aufdrückt, die viel Arbeit macht und eigentlich für uns nichts bringt, weil bei uns ist, sagen wir mal so, vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband aus gesehen alles in Ordnung.
Das ist natürlich relativ, das hat schon Lothar Späth als Ministerpräsident von Baden-Württemberg in 80er Jahren festgestellt und hat er daraufhin den Späthschen Wasserpfennig erfunden, den wir alle bis heute bezahlen. Jeder von uns zahlt mit der Wasserrechnung pro 1000 Liter, also pro Kubikmeter, ungefähr 10 Cent. Davon versickert ein Teil im schwarzen Loch vom Landeshaushalt, aber ein großer Teil geht eben an die Landwirte, die mit diesem Geld dazu bewegt werden sollen, grundwasserverträglicher zu wirtschaften, weil wir eben auch in Baden-Württemberg sehr viele Probleme haben. Nicht in dem Umfang wie in Norddeutschland, aber immer noch so viele Probleme, dass der Nitratgrenzwert von 50 Milligramm im Grundwasser und dann auch im Trinkwasser vielerorts nicht eingehalten werden kann. Und aus dem Späthschen Nitrat, Späthschen Wasserpfennig sind in den letzten 30 Jahren weit mehr als 1 Milliarde an Zuschüssen an die Landwirte geflossen und wir haben bisher erst relativ geringe Erfolge. Insofern ist die Aussage vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband, wir hätten hier gar keine Probleme, ist natürlich eine sehr freizügige Interpretation der Sachlage.
Naja, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da gibt es ja auch wohl einen Unterschied zwischen dem Schwarzwald und der Rheinebene. Oder kann man das so nicht sagen? Weil Schwarzwald, da stelle ich mir immer vor, da läuft mal eine Kuh, falls sie nicht immer im Stalle steht, mal über die Wiese und frisst da etwas. Und in der Rheinebene haben wir dann tatsächlich unsere super Energiepflanzen.
Wir haben da die Energiepflanzen, wobei das in der Rheinebene sich im Vergleich zu Norddeutschland auch noch in Grenzen hält. Was wir hier vor allem haben, sind die Sonderkulturen. Jetzt zum Beispiel noch Feldsalat. Feldsalat ist eine ganz kleine Pflanze. Wenn da zu viel gedüngt wird, können die kleinen Wurzelchen vom Feldsalat den Stickstoff überhaupt nicht verwerten und nutzen. Das heißt, unter vielen Feldsalatkulturen haben wir zu viel Nitrat im Grundwasser. Teilweise im Weinbau, obwohl man da inzwischen auch Fortschritte erreicht hat. Aber jetzt kommt ja demnächst der Spargel auf den Markt und der, wo viel düngt, bringt den Spargel am ersten auf den Markt und hat dann die besten Preise. Insofern gibt es im Spargelanbau, aber auch im Erdbeeranbau in der Rheinebene erhebliche Probleme mit Nitratüberlastung vom Grundwasser.
Wie ist es überhaupt mit dem Grundwasser? Ist es eher, sagen wir mal, so ein kleines ästhetisches Problem, weil ich ja Wasser mit so ein bisschen was drinnen nicht so gerne trinke, aber ansonsten schmeckt halt vielleicht nicht so doll, aber naja gut, man überlebt es und überlebt es vielleicht sogar nicht mehr so schlecht. Oder kriegt man da echte Probleme?
Ja, was vielleicht der ein oder andere Hörer oder Hörerin von Radio Dreieckland schon mal gelesen hat, ist die Geschichte mit der Babyblausucht. Nitrat kann sich an die Stellen setzen vom roten Blutfarbstoff, wo normalerweise der Sauerstoff angekoppelt wird. Das kann dazu führen, dass dann die Babys Babyblausucht bekommen, weil sie zu wenig Sauerstoff haben, sie blau anlaufen, im Extremfall sterben können. Das ist allerdings im Bereich der öffentlichen Trinkwasserversorgung, wo eben die 50 Milligramm als Grenzwert gelten, die letzten 30 Jahre nicht mehr aufgetreten. Aber worauf das Umweltbundesamt immer hinweist, ist, dass zu hohe Konzentrationen von Nitrat auch schon im Bereich von 50 Milligramm vermutlich ein Auslöser von Kopferkrankungen sind, weil Nitrat ist auch ein Gegenspieler vom Jod und hat dann Auswirkungen auf die Schilddrüse. Insofern sollte man gesundheitlich das Problem nicht kleinreden, sondern ernst nehmen. Und da ist auch die EU-Kommission hinterher und sagt, Deutschland hat bisher zu wenig getan, um die Stickstoffkonzentration in erster Linie Nitrat im Grundwasser zu reglementieren.
Zusammenfassend kann man sagen, Norden hat mehr Probleme als Süden, da hat der Bauernverband recht, aber der Süden, der sollte da sich auch ein bisschen zurückhalten.
Das ist völlig richtig. Auch im Süden haben wir Nachholbedarf in vielen Regionen und müssen uns da anstrengen, durch eine grundwasserverträglichere Landwirtschaft und eine Förderung der grundwasserverträglicheren Landwirtschaft entsprechend die Nitratkonzentration abzusenken. Und jeder von Hörern und Hörerinnen, die noch nicht biologisch kauft, sollte sich mal überlegen, das zumindest zum Teil zu machen, weil damit genau die Landwirte unterstützt werden, die mit viel Arbeitsaufwand sich darum bemühen, dass möglichst wenig Stickstoff in den Boden gelangt und damit ins Grundwasser, sondern dass es tatsächlich von der Pflanze verwertet werden kann.
Soweit Niklaus Geiler vom Arbeitskreis Wasser im Gespräch mit Kollege Konrad. Das war Fokus Südwest in der Ausgabe vom 12. März 2015, produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich Mathieu.